Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Es gibt ja einige Slogans, die direkt mit dem Silicon Valley in Verbindung gebracht werden. Der Lonesome Genius gehört zum Beispiel dazu, also diese Vorstellung von dem einsamen, meist männlichen Genie, das aus sich heraus Großes schafft.
Ja, ein schönes Bild. Es gibt aber auch so Sprüche wie Move fast und break things oder fail fast, try again. Also so Sprüche, die dann so eine Steh-auf-Mentalität beschwören und natürlich auch eine gewisse Risikobereitschaft feiern.
Und diese Art Sprachbilder, die hat sich der Literaturwissenschaftler Adrian Daub vorgenommen. Er lebt in Kalifornien, lehrt an der Stanford University und hat ein Buch über die Mythen rund um das Silicon Valley geschrieben. Was das Valley-Denken nennt, heißt das. Und über seine Erkenntnisse hat er hier auch auf der Republika gesprochen.
Ja, und wir haben ihn nach seinem Talk getroffen und wollten erstmal von ihm wissen, ob er denn diese Gesellschaftskonferenz, die Republika, die findet ja jetzt auch schon zum 15. Mal statt, ob er die ideengeschichtlich eigentlich ähnlich einordnen würde wie das Silicon Valley oder ob die Republika dann doch aus so einem ganz anderen Narrativ entstanden ist.
Also ich würde sagen, die Unterschiede überwiegen für mich schon stark. Ich muss dazu sagen, dass ich bei vielen der großen Technologiekonferenzen in Silicon Valley nie zugelassen wurde. Aber ich denke schon, dass die Metadimension, dass man einen Schritt zurückgeht und sich fragt, was Technologie eigentlich im Leben der Menschen zu leisten hat, mit so viel Zentralität für dieses Thema, das finde ich doch eine ziemlich Besonderheit hier, ja.
Man könnte auch sozusagen versuchen, einen Unterschied darin zu sehen, dass hier relativ viel Politik da ist, gerade in diesem Jahr auch sehr hochkarätig, also Bundeskanzler, diverse MinisterInnen sind hier gewesen. Sagt das was aus über die Geschichten, die hier erzählt werden, oder muss man eher den Verdacht äußern, die Politik möchte sich gerne damit schmücken, dass es hier so schön digital ist?
Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass in Deutschland tatsächlich das Verhältnis zur Hochtechnologie halt auch ein wichtiges Pass pro Toto für ein Verhältnis zur Zukunft ist, nicht? Und dass da gleich gerade mal das Beispiel Silicon Valley häufig als Garant gehandelt wird für eine neue, bessere Wertschöpfung für den Kapitalismus. Es stimmt, dass man das in San Francisco oder in Kalifornien weniger sehen würde. Es hat aber sich auch damit zu tun, dass in USA derzeit eigentlich alle Politiker Silicon Valley irgendwie ziemlich gram sind. Also auch schon deswegen würden weder Republikaner noch Demokraten wirklich in großen Zahlen zu so einer Veranstaltung kommen.
Aber darüber, dass die PolitikerInnen hier waren, haben Sie dazu auch eine Idee, was das bedeutet oder ob es etwas bedeutet?
Na, ich denke schon, dass die Vorstellung, dass Deutschland da auf diesem Gebiet eben reüssieren muss, das ist eine ganz dominante. Was ich beobachte, ist, dass ich in Stanford ständig irgendwelchen deutschen Delegationen über den Weg laufe, die suchen irgendwas. Ne? Also irgendwas wollen die natürlich von diesem Ort und wollen die aus diesem Geschäftsmodell lernen. Und insofern überrascht es mich nicht, den Bundeskanzler bei so einer Veranstaltung zu sehen. Andererseits denke ich, ist es natürlich auch nicht falsch, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Insofern finde ich es auch nicht schlecht, dass sie da sind, aber es überrascht mich nicht.
Man könnte ja auf der anderen Seite auch sagen, es geht gar nicht nur um das Lernen und um das Kopieren, sondern es geht im Grunde genommen auch darum, eventuell ein anderes Narrativ zu entwickeln und zu erfinden. Das wird ja auch oft gefordert, dass die Europäer oder das Europa da ein anderes Narrativ entwickeln sollte, was vielleicht auch ein bisschen unabhängiger ist von dem, das da in den USA geschrieben wird. Warum, glauben Sie, gibt es da bisher eigentlich kein Gegenmodell dazu?
Ich denke, das gibt es schon. Also ich kann es nicht genau beurteilen. Ich kenne die Industrie hier jetzt wirklich nicht genug. Aber ich habe das Gefühl, ich habe durch mein Buch eben viele Kontakte geknüpft in die deutsche Gründerszene und habe schon das Gefühl, dass es alles halt doch ganz, ganz anders ist. Und ich denke, Teil dieser Vorstellung, dass man irgendwie hinter Silicon Valley hinterherhinkt, ist ja eine Anerkennung, dass das Bewusstsein nicht da ist. Und das kann man auch anders umdrehen und sagen, ja, es ist ein anderes Bewusstsein da. Und ich habe also heute unglaublich viel gehört über Verantwortung, über Lösungen, über die wirklich wichtigen gesellschaftlichen Probleme. Ich komme aus einer Gegend, in der, sag ich mal, die Großunternehmen bei den großen Fragen der letzten zwei Jahre entweder gar nicht angetreten sind oder halt irgendwelche Gemeinplätze zum Besten gegeben haben, nicht? Also Stichwort Corona-Pandemie, nicht? Also das wurde am Schluss dann doch von Leuten in weißen Kitteln gelöst und nicht von Mark Zuckerberg oder sowas, ne? Also ich denke, dass hier das Bewusstsein schon ein anderes sein dürfte, jetzt schon, und ich halte es schon für ganz klar, dass hier das Bewusstsein der Anspruch ein ganz anderer ist, und das finde ich auch gut so.
Ist einer dieser zentralen Säulen, wenn man sagt, kommt, ist ein anderes Bewusstsein, ist da ein zentraler Punkt, Privatsphäre und Datenschutz. die ja im großen Diskurs oft als so typisch europäisch oder sogar typisch deutsche Themen gesehen werden?
Denke ich schon. Kam jetzt bei den Beiträgen, die ich jetzt gehört habe, nicht so irre viel vor. Also das war mir vor ein paar Jahren schon mehr aufgefallen. War vielleicht auch einfach, weil diese Schlacht geschlagen und zum Teil auch gewonnen ist.
Aber vielleicht mal aus der Perspektive des Literaturwissenschaftlers, der Sie ja auch sind, taugen denn solche Themen wie Datenschutz und Privatsphäre dazu, vielleicht ein Narrativ zu entwickeln, das eine ähnliche Sogkraft entwickeln könnte, wie zum Beispiel diese Idee von wir scheitern alle mal und entwickeln immer wieder was Neues oder wir haben so einen Geniekult. Also kann das so eine ähnliche Sogkraft entwickeln, auch gerade in der heutigen Zeit, wo ja ganz viel in Anbetracht auch von Ländern wie China oder Russland eben über so etwas wie Datensicherheit und Privatsphäre diskutiert wird?
Also einerseits denke ich, tut es das ja. Es ist nur halt ein sehr dystopisches Narrativ. Also ich denke, dass häufig triumphalistische Narrative aus Silicon Valley sich sehr stark mit den dystopischen Narrativen aus Deutschland decken. Das heißt, und ich würde sagen, ich glaube beiden nicht ganz. Es kommt nie so schlimm, wie die Dystopisten glauben und nie so gut, wie die Utopisten glauben. Andererseits denke ich, ja, es ist insofern ein interessantes Narrativ, als es eben den Staat, Regulatoren und die Zivilgesellschaft mit einbeschließt, die versprechen, Silicon Valleys tendieren nicht alle, aber tendieren en gros dazu, zu sagen, die funktionieren ohne den Staat, die funktionieren ohne Regulation, die funktionieren ohne die Zivilgesellschaft. Insofern, egal was man davon hält, ob man da sich Sorgen macht oder nicht, es ist ein Narrativ, das ganz eindeutig sagt, Politiker werden hier gebraucht, Regulatoren werden hier gebraucht, die Medien werden gebraucht, die Bürger werden gebraucht. Ein schönes Destillat der europäischen Positionen.
Wenn man das so hört, könnte man fast vermuten, ein anderes großes Schlagwort mit D ist jetzt vorbei, nämlich Disruption. Weil das ist ja auch sozusagen eine der Narrative aus dem Silicon Valley. Wir disruptieren, wir stellen etwas auf den Kopf und zwar am besten an den Regeln vorbei oder sogar gegen die Regeln, die es jetzt schon gibt. Wenn Sie sagen, diese ganzen Kräfte sind mittlerweile Teile einer Erzählung, die von vornherein vielleicht auch sogar mitgedacht werden, ist die Disruption vorbei oder ist das auch eher in Europa gibt es einen kollektiven Gedanken, in den USA ist es immer noch das Glänzende über den Haufen werfen?
Also da müsste ich sowohl für die USA als auch für Europa eine sehr komplizierte Antwort geben. Einerseits glaube ich, das ändert sich tatsächlich in den USA mittlerweile auch. Aber vor allem würde ich sagen, es gibt natürlich Kräfte in Deutschland und in Europa, die sich genau diese Disruption wünschen und die nach Silicon Valley gucken, um genau das zu erkennen. Leute, die sich Deutschland oder die EU radikal-liberaler wünschen. Also es ist kein Zufall, dass der ehemalige österreichische Bundeskanzler mittlerweile von einem Magnaten Silicon Valleys bezahlt wird. Da findet zusammen, was zusammen gehört. Natürlich wünschen sie sich das. Also man sollte nicht die Europäer sagen. Es gibt Europäer, die sich genau an den Disruptionsgedanken orientieren, weil sie eben denken, dass die eben angesprochenen Kräfte der Zivilgesellschaft eigentlich neutralisiert gehören. Andererseits, also das ist eine, aber ich denke natürlich, für viele Europäer war sozusagen der Grund, warum Disruption nie mehr als eine schöne Fantasie war, eben, dass man im Grunde genommen sich nicht trennen wollte von liebgewonnenen Freiheiten, Grundrechten und so weiter. Für USA würde ich sagen, ist die Assoziation Silicon Valleys mit Disruption natürlich auch mit gewissen Problemen behaftet, weil Silicon Valley selbst in seiner derzeitigen Fassung, es erneuert sich ja immer wieder, eigentlich nicht mehr zu den Disruptoren gehört, sondern zum Ziel der Disruption wird. Stichwort Elon Musk und Twitter. Twitter ist mittlerweile plötzlich in der ungewohnten Position, dass es der etablierte Platzhirsch ist. Und dann kommt so ein Typ und sagt ihnen mal schnell, ja, so und so sollt ihr es besser machen. Da Elon Musk disruptet weiter. Und Twitter muss sagen, ja, nur, das haben wir uns schon überlegt. Das ist auch schon über ein Jahrzehnt lang. Wir wissen, wie das geht. Das ist die Position dessen, der eigentlich zum Ziel von Disruptern wird. Und insofern, da ist Silicon Valley auch nicht mehr ganz automatisch oder ganz selbstverständlich auf der Seite der Disruptors. Es ist häufig auch derjenige, der sich dagegen verteidigen muss.
Ja, abschließend vielleicht nochmal, wenn man jetzt auf Up-and-Coming-Narrative schaut, da haben Sie ja schon gesagt, Sie erwarten da nicht so viel Neues. Jetzt haben wir relativ zentriert auf den Westen geblickt. Es gibt aber natürlich auch andere Länder, die einen anderen Diskurs pflegen, wie zum Beispiel Russland oder China. Denken Sie, von da könnten nochmal ganz andere Narrative kommen, die sich auch eventuell hier durchsetzen?
Da habe ich Kollegen, die sich viel besser damit auskennen als ich. Ich kann aber sagen, dass mir doch stark aufgefallen ist, jetzt gerade als Autor eines Buchs über Silicon Valley und die deutsche Rezeption dieses Buches, dass die Fokussierung auf Silicon Valley eindeutig mit einem gewissen Gefühl, gerade von deutschen JournalistInnen, dass man das noch versteht, dass man das irgendwie noch, dass das eine Welt ist, die man noch wiedererkennt. Dass das da doch sehr stark mitschwingt. Dass da auch in gewisser Weise eine Art deutsche Identitätspolitik auch noch mit vielleicht eine gewisse Rolle spielt. Dass man sich nicht unbedingt bereit ist, sich zum Beispiel aus Indien sagen zu lassen, wie es eigentlich weitergehen sollte. Ich kann die indische Situation nicht beurteilen, aber ich kann durchaus sagen, dass ich den Fokus auf Silicon Valley verfehlt finde und ich nicht überrascht wäre, wenn das sehr viel interessantere, was das Valley-Denken nennt, sich über Hyderabad oder sowas schreiben ließe und dass da in den nächsten 10 Jahren viel mehr herkommt. Das würde mich nicht überraschen.
Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub war das über die Narrative des Silicon Valley und die Frage, inwieweit sich diese inzwischen auch vielleicht überholt haben.